Prüft alles und behaltet das Gute. So lautet sie, die Jahreslosung für das Jahr 2025 aus 1. Thessalonicher 5, Vers 21. Kurz zu euch, kurz zur Erinnerung für euch. Die Jahreslosung, sie wird von der Ökumenischen Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen, also kurz ÖRB, ausgewählt. Und diese ÖRB nimmt keine Rücksicht auf aktuelle politische Ereignisse, aktuelle gesellschaftliche Ereignisse, weil die Auswahl immer schon 4 Jahre im Voraus getroffen wird. Ziel ist es aber, ein Bibelwort in den Fokus zu rücken, das einprägsam ist und es möglichst knapp formuliert ist. Dieses Bibelwort soll ermutigen, es soll trösten, soll Hoffnung wecken, es soll und es darf aufrütteln und es darf auch provozieren. Es stellt mich als Prediger immer wieder vor Herausforderungen, Predigten vorzubereiten, die auf einem einzelnen Vers basieren. Aber ich liebe diese Herausforderung. Prüft alles und behaltet das Gute. Und gerade bei der Jahreslosung, die Christen und Christinnen ein ganzes Jahr lang begleiten soll, lohnt sich schon mal, sich den Zusammenhang hinter diesem Vers oder was hinter diesem Vers steht, genauer anzuschauen. Also zum Hintergrund. Verfasser des Thessalonicher Briefes oder der Thessalonicher Briefe ist der Apostel Paulus. Und Paulus schrieb den ersten Brief um ca. 50 nach Christus, was diesen Text gleichzeitig auch zum ältesten Text des Neuen Testaments macht. Paulus wendet sich in diesem Brief an die neu gegründete, an die junge Gemeinde in Thessalonich, dem heutigen Thessaloniki. Und er muss wohl während seines 3-wöchigen Aufenthalts in dieser Stadt so überzeugend gepredigt haben, dass viele der dort ansässigen Griechen und Griechinnen sich zum Christentum bekehrt haben, sich zum Glauben bekannt haben. Wie das so ist, was andere haben, führt irgendwie auch oft zu Neid. Der Rest der Bevölkerung war neidisch. Und dieser Neid hat darin gemündet, dass sie die Missionare beschuldigt haben, gegen kaiserliche Erlässe zu verstoßen. Es hat einen Tumult gegeben und Paulus ist daraufhin fluchtartig aus der Stadt gegangen und ist weiter nach Athen gereist und später nach Korinth. Und man geht davon aus, dass er von Korinth aus die Briefe geschrieben hat. Thessaloniki war damals eine große, eine rasch wachsende, eine bunte Stadt. Menschen kamen aus aller Herren Länder über den Seeweg hierher. Sie sprachen verschiedene Sprachen und sie brachten auch ganz unterschiedliche Lebensformen mit. Diese neu gegründete, diese junge Gemeinde, sie wuchs auch nach Paulus' Weggang weiter und weiter und weiter. Und sie haben sich gegen die Anfechtungen, die auf sie einprasselnden gewährt. Und genau darauf nimmt Paulus Bezug in seinen Briefen. Beide Briefe beschäftigen sich vor allem mit der Wiederkunft Jesu. Und Paulus rät darin, den Mitgliedern der Gemeinde die kulturellen Eigenheiten abzugleichen. Mal zu schauen, was sind so die Eigenheiten, was können wir abgleichen. Die Themen sind zum Beispiel Verhalten beim Gebet, also soll man beim Gebet aufstehen, soll man auf dem Boden knien sein, soll man das in der Öffentlichkeit machen, soll man das im Kämmerlein machen, wie geht man mit Sklavenhändlern um, wie hat so ein Gottesdienst abzulaufen, wie schaut das aus. Ihr seht es witzigerweise, fast 2000 Jahre später, die Themen haben sich nicht verändert. Wir diskutieren immer noch über die gleichen Sachen. Außer natürlich um den Umgang mit Sklavenhändlern, aber es gibt da ganz andere Sachen heutzutage, die uns Menschen irgendwie in Ketten legen. Es geht Paulus hier um Toleranz, es geht ihm um Offenheit, es geht ihm um Kommunikation, es geht ihm um Diskurs. Prüft alles und behaltet das Gute. Aus diesem Satz heraus spricht ganz viel Gelassenheit auch. Prüfen bedeutet nicht schnell, schnell, sondern prüfen bedeutet sich Zeit lassen. Etwas wahrnehmen, etwas sehen, etwas hören, etwas erleben, etwas spüren, sich in etwas hineinspüren, Vielfalt erkennen, überlegen. Überlegungen brauchen Zeit. Und dann entscheiden, was will man behalten und was möchte man nicht. Und gleichzeitig macht Paulus hier auch Grenzen spürbar. Es geht ihm nicht irgendwie um Beliebigkeit oder um Gleichgültigkeit. Er meint mit diesem Vers nicht, dass alles möglich ist. Vielmehr appelliert er an uns Menschen, mit offenen Augen durch die Welt zu gehen und auf diese Welt Acht zu geben, sich ihrer Vielseitigkeit bewusst zu machen, sich eine Meinung zu bilden, sich zu orientieren, bewusste Entscheidungen zu treffen. Prüft alles und behaltet das Gute. Als ich diesen Vers in der Vorbereitung auf die Predigt zum ersten Mal gelesen habe, machte sich in mir so ein Gefühl der Überforderung breit. Es hört sich für mich irgendwie nach harter Arbeit, nach Anstrengung, nach Erschöpfung und irgendwie auch nach Ermüdung an. Schließlich das Wort alles lässt nur wenig Spielraum zu. Alles bedeutet nun einmal alles. 20 bis 35.000. Wer kann in diesem Zusammenhang mit diesen Zahlen etwas anfangen? 20 bis 35.000 große und kleine Entscheidungen treffen wir Menschen tagtäglich. Das beginnt mit dem Öffnen der Augen in der Früh und endet, wenn wir uns abends oder nachts zum Schlafen niederlegen. Heißt das, dass ich alle dieser 20 bis 35.000 Entscheidungen prüfen und davon nur das Gute behalten soll? In unserem Alltag begleiten wir ja nicht nur die Rolle von uns selbst, sondern auch des Angestellten, Ehemann, Ehefrau, Papa, Mama, schon ganz schön viele Entscheidungen, die man da treffen muss. Ist irgendwie auch unfair, wenn man so mehrere Rollen inne hat, mega anstrengend. Also ich persönlich habe da gar keinen Bock drauf. Wie soll man da noch halbwegs normal leben? Wie soll da halbwegs normales Leben noch möglich sein, wenn ich 20.000 Mal am Tag mir überlegen muss, ist es jetzt gut, ist es schlecht, was kann ich behalten, was soll ich verwerfen? Lasst uns mal gemeinsam in den Bibeltext hineinschauen. Ich lese aus 1. Thessalonicher 5 und zwar ab Vers 14 und habe euch den Text aus der Neues Leben Übersetzung mitgebracht. Dort steht: Brüder, wir fordern euch auf, den Faulen ins Gewissen zu reden und den Ängstlichen Mut zu machen. Geht behutsam mit den Schwachen um und habt mit allen Geduld. Seht zu, dass niemand Böses mit Bösem vergilt, sondern versucht immer, einander und euch allen anderen Gutes zu tun. Seid immer fröhlich, hört nicht auf zu beten. Was immer auch geschieht, seid dankbar, denn das ist Gottes Wille für euch, die ihr Christus Jesus gehört. Unterdrückt den Heiligen Geist nicht, verachtet das prophetische Reden nicht, sondern prüft alles, was gesagt wird und behaltet das Gute. Meidet das Böse in jeglicher Form. Ich habe beim ersten Lesen des Verses eher das Negative gesehen, möchte aber meinen und deinen Blick jetzt auf das Positive lenken. Wir, du und ich, werden hier nämlich zu Prüfern und Prüferinnen ernannt. Was ist das für eine Ehre? Gott ernennt uns zu Prüfern und Prüferinnen. Ist doch in der Bibel oft davon die Rede, dass Gott uns Menschen, unser Tun und unser Handeln und unser Reden prüft. Hier werden wir selbst zu Prüfern und Prüferinnen. Hier ist die Rede davon, dass wir Menschen, Christen und Christinnen, selbst entscheiden sollen, mündige Nachfolger und Nachfolgerinnen werden sollen. Ja, alles sollen wir prüfen. Dass das ganz schön viel Arbeit ist, haben wir bereits geklärt. Es bedeutet schlicht und einfach, dass wir nichts von dem voreilig ausschließen sollen, was beansprucht, von Gott als Weisung für unser Leben zu uns zu kommen. Nochmal, es bedeutet schlicht und einfach, dass wir nichts von dem voreilig ausschließen sollen, was beansprucht, von Gott als Weisung für unser Leben zu uns zu kommen. Paulus fordert uns hier auf, mit einer radikalen Offenheit durchs Leben zu gehen. Paulus fordert uns hier auf, nicht voreilig oder vorschnell die Scheuklappen anzulegen. Paulus fordert uns hier auf, optimistisch durchs Leben zu gehen. Denn in allem, was uns begegnet, könnte etwas Gutes von Gott stecken. Wenn wir in Vers 22 schauen, dann gibt es sicherlich auch Böses, von dem wir uns fernhalten sollen. Meidet das Böse in jeglicher Form. Schlicht und einfach, es ist nicht gut, es hat keinen Platz bei Gott. Der Fokus soll auf dem Guten aus Vers 21 liegen. Behaltet das Gute. Wenn es da dezidiert dasteht, dann muss es schon etwas bedeuten. Das Gute soll die oberste Priorität in unserem Leben haben. Das Gute, das sollen wir suchen, steht ja da. Wir sollen das Gute suchen. Wir sollen dem Guten nachjagen. Und wir sollen es behalten, wenn wir es gefunden haben. Seid immer fröhlich. Immer ist ja auch so ein Wort, lässt auch nur wenig Spielraum zu. Immer bedeutet einfach immer. Aber ist es überhaupt möglich, immer fröhlich zu sein? Auch schwierig. Ich persönlich, ich bin ja eher ein Pessimist als ein Optimist, aber ich bin gleichzeitig auch der festen Überzeugung, dass uns allen eine von Optimismus geprägte Lebenseinstellung ganz gut tun würde. So als Kampfansage an das in unserer Gesellschaft vorherrschende Denken nach dem Motto, so alles oder schlimmer geht immer. Brüder, wir fordern euch auf, den Faulen ins Gewissen zu reden und den Ängstlichen Mut zu machen. Geht behutsam mit den Schwachen um und habt mit allen Geduld. Allen auch so ein Wort. Paulus fordert uns hier auch zur Offenheit gegenüber anderen Menschen auf und zur Geduld mit diesen Menschen. Menschen, die nicht so sind wie wir. Menschen, die andere Einstellungen haben, die andere Weltanschauungen haben, die andere Religionen haben. Menschen, die Jesus noch nicht als Retter und Erlöser für sich erkannt und angenommen haben. Und auch von diesen Menschen können wir so unglaublich viel Gutes lernen. Wenn wir das zulassen, dann ist es auch möglich, ihnen authentisch unseren Glauben mitzugeben, ihnen von unseren Erfahrungen mit Jesus zu erzählen. Offenheit ist wichtig. Miteinander kommunizieren, miteinander sprechen und im Diskurs stehen. Was ist denn eigentlich das Gute, von dem wir hier sprechen? Im Griechischen steht hier das Wort Kalos. Es gibt im Griechischen aber auch noch ein zweites Wort für das Gute, und zwar Agathos oder Agathos. Das Wort Kalos bedeutet nicht nur das Gute, sondern auch das Schöne. Das Gute, von dem wir hier in der Jahreslosung lesen, ist das sichtbar Gute. So wie wenn man zum Beispiel zum Kind sagt, das hast du gut gemacht, das hast du schön gemacht. Und wenn wir Paulus Worten Glauben schenken, dann soll und darf Gutes und Schönes in deinem Leben und in meinem Leben eine Rolle spielen. Alles prüfen und das Gute, das Schöne behalten. Gott selbst ist gut. Gott selbst ist das Gute. Gott selbst ist wunderschön. Gott selbst ist die Schönheit. Und Gott liebt Schönheit. Es tut so gut, sich auf Gott einzulassen. Es tut so gut, mit Gott verbunden zu sein. Es tut so gut, mit Gott unterwegs zu sein. Und Gott kann, davon bin ich überzeugt, deinem und meinem Leben Glanz verleihen. Schönheit verleihen. Gott lässt dir und mir alles Gute zuteil werden, das er zu geben hat. Übergib dein Leben in seine Hände. Entscheide dich für ein Leben mit Jesus. So einfach ist es. Und mit dieser Entscheidung wäre schon ein ganz, ganz großer Schritt getan. Die Entscheidung für ein Leben mit Gott ist ein Türöffner. Diese Entscheidung öffnet die Tür und lässt das Gute und Schöne von Gott herein. Diese Entscheidung bringt Licht in die Dunkelheit, Licht in dein und mein Leben. All das, was Gott in dir und in mir bereits angelegt hat, bevor wir überhaupt denken haben können. Und das Böse hingegen, es ist dunkel, es ist hässlich, es ist ekelhaft, es ist verabscheuenswürdig. All das ist Gott nicht. Gott ist genau das Gegenteil. Das Böse hat keinen Platz bei Gott. Und dann ist da noch der Heilige Geist. Der Heilige Geist gibt uns Kraft und Vollmacht, Gutes und Böses zu erkennen, voneinander zu unterscheiden. Dieses Unterscheiden ganz wichtig, weil es gibt ja auch schöne, gute Dinge, getarnte Dinge, wo sich Böses dahinter versteckt. und zu entscheiden, was davon Platz in meinem Leben haben soll und zu verwerfen, was ich nicht möchte. Wie kann dieses Prüfen jetzt genau aussehen? Wichtig ist vor allem, dass es sich hierbei um ein gemeinsames Prüfen handelt. Der Auftrag lautet, prüft und nicht prüfe, also Plural, mit anderen, ich habe schon gesagt, ins Gespräch kommen, kommunizieren, austauschen, teilen, diskutieren, einander unterstützen und helfen und unter die Arme greifen. Miteinander unterwegs sein. Und möglicherweise hilft uns hierbei auch eine Geschichte des griechischen Philosophen und Denkers Sokrates, die ich euch gerne vorlesen möchte. Einst wandelte Sokrates durch die Straßen von Athen. Plötzlich kam ein Mann aufgeregt auf ihn zu. Sokrates, ich muss dir etwas über deinen Freund erzählen, der... Warte einmal, unterbrach ihn Sokrates. Bevor du weitererzählst, hast du die Geschichte, die du mir erzählen möchtest, durch die drei Siebe gesiebt? Die drei Siebe? Welche drei Siebe? Fragte der Mann überrascht. Lass es uns ausprobieren, schlug Sokrates vor. Der erste Sieb ist das Sieb der Wahrheit. Bist du dir sicher, dass das, was du mir erzählen möchtest, wahr ist? Nein, ich habe gehört, wie es jemand erzählt hat. Aha, aber dann ist es doch sicher durch das zweite Sieb gegangen, das Sieb des Guten. Ist es etwas Gutes, das du über meinen Freund erzählen möchtest? Zögernd antwortete der Mann, nein, das ist es nicht, im Gegenteil. Sagte Sokrates, jetzt bleibt uns nur noch das dritte Sieb. Ist es notwendig, dass du mir erzählst, was dich so aufregt? Nein, nicht wirklich notwendig, antwortete der Mann. Nun, sagte Sokrates lächelnd, wenn die Geschichte, die du mir erzählen willst, nicht wahr ist, nicht gut ist und nicht notwendig ist, dann vergiss sie besser und belaste mich nicht damit. Und nach der Jahreslosung 2024, wer kann sich noch erinnern, wie sie lautet? Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe, steht in 1. Korinther 16, Vers 14. Nach dieser Jahreslosung kann man dieser Geschichte auf jeden Fall noch das Sieb der Liebe und ganz, ganz viele weitere anfügen, zum Beispiel das Sieb der Bibel. Denn was sagt die Bibel dazu? Passt das zu dem, was die Bibel uns sagt? Ich habe vorhin erwähnt, dass Glaubensgeschwister im Prozess des Prüfens überaus wichtig sind, wenn wir irgendwo anstehen, uns an andere zu wenden. Vor allem dann eben, wenn es um Austausch geht, um das Teilen von Erfahrungen und das gegenseitige Unterstützen, beispielsweise auch im Gebet. Und dennoch werden wir nicht darum herumkommen, die Dinge selbst prüfen zu müssen. Erkennen, unterscheiden, entscheiden, behalten und verwerfen. Das kann uns niemand abnehmen. Es kann uns auch niemand vorschreiben, wie unsere Prüfung oder wie unsere Prüfungen auszugehen haben. Wir werden auch nicht alle unsere Prüfungen positiv bewerten können oder bestehen können. Das ist ein Lernprozess. Und im Zuge dieses Lernprozesses lernen wir zu erkennen, zu entscheiden, zu unterscheiden, zu behalten und zu verwerfen. Trial and error, also ausprobieren, auch mal Fehler machen, hinfallen, aufstehen, weitergehen. Als Glaubensgeschwister sind wir dazu aufgefordert, einander zu ermahnen und zurechtzuweisen. Aber eigenständiges Denken und auf Gottes Stimme hören, das kann uns keiner abnehmen. Stichwort auf Gottes Stimme hören. Es ist unerlässlich, im ständigen Austausch mit Gott zu stehen. Regelmäßiges Gebet und das Studieren von Gottes Wort lassen uns die Welt mehr und mehr durch seine Augen sehen. Ich sage das jetzt so leicht, was auf meinen Zetteln steht. Ich muss mich selber am Kragen packen, Regelmäßigkeit da reinzubringen. Und je mehr wir durch die Welt, durch Gottes Augen sehen, je mehr wir mit ihm im Austausch sind, sein Wort studieren, desto leichter wird uns auch so die Unterscheidung fallen zwischen Gut und Böse. Und trotzdem werden wir immer wieder hinfallen. Ich persönlich bin ein Mensch, ich treffe nicht gerne, ganz zum Leidwesen von Alana, ich treffe nicht gerne Entscheidungen. Aber ich denke mir immer, wie gut ist es, dass wir uns Gott dazu Hilfe holen dürfen. Wir dürfen Gott fragen, was richtig und was falsch für uns ist. Wir dürfen ja die Dinge mit ihm gemeinsam prüfen. Also ganz alleine sind wir nicht in diesem Prozess. Wir dürfen Gott um Rat fragen, wenn es darum geht, was wir behalten und was wir verwerfen sollen. Also Aussieben ist unglaublich wichtig, es ist notwendig. Frage an dich, hast du Vorsätze für das neue Jahr 2025? Ich weiß, manche machen das, ich weiß, manche können damit gar nichts anfangen, die sagen, ich brauche keine Vorsätze für das neue Jahr. Aber die können ja oft so ausschauen, so man hat sich vorgenommen, weniger Zeit vor dem Fernseher oder dem Smartphone zu verbringen, mehr Zeit in Beziehungen zu investieren, sich gesünder zu ernähren, weniger oder gar keinen Alkohol mehr zu trinken, sich weniger Stress zuzumuten, Work-Life-Balance. Ist ja ganz wichtig, heute muss man ja mit seinem Leben im Einklang stehen, mit sich selber. Man selber darf nicht zu kurz kommen. Also ihr seht schon, dieses Aussieben ist ganz, ganz wichtig und es ist notwendig. Und auch für uns als Gemeinde. Wenn wir als Gemeinde vorankommen wollen, dann müssen wir Dinge aufgeben. Man könnte sagen, es gibt keine Innovation ohne Exnovation. Also anders gesagt, Neues kann nur dann entstehen, wenn wir von Alten ablassen. Wenn wir alte Traditionen, so nach dem Motto, das haben wir ja immer schon so gemacht, einmal in Frage stellen oder ganz weglassen. Dann können neue Dinge entstehen und sich entwickeln. Dazu gehört eine gehörige Portion Mut, aber auch das Vertrauen darauf, dass Gott die Dinge in seinen Händen hält, uns gut machen wird. Aussieben ist wichtig und notwendig. Das gilt für jeden und jede von uns ganz persönlich. Hast du schon mal einen Messi kennengelernt? Einen Messi, nicht den Fußballer, sondern einen Messi. Well, ich denke mir immer, dass ich ein gut organisierter und strukturierter Messi bin. Alle, die mich gut kennen, wissen, was ich meine. Aber das ist gar nicht so lustig. Messis sind nämlich Menschen, deren Leben durch das Anhäufen mehr oder weniger wertloser Gegenstände bestimmt wird. Und diese Menschen, diese Messis, finden in ihrem Wohnraum kaum noch Platz zum Leben. Man nennt dieses pathologische Dinge anhorten auch, oder es fällt unter eine Zwangsspektrumstörung. Messis sind nicht in der Lage, sich von ihren angehorteten Gegenständen zu trennen. Man weiß ja nie, wofür man diese Dinge später noch einmal brauchen könnte. Und dieses Vermüllungssyndrom, wie man es auch nennt, hat ganz, ganz fatale Folgen. Wenn man etwas nämlich nicht mehr wegwirft, dann findet man auch nichts mehr. Wenn man allerdings das Gute gefunden hat, dann kann man all das Schlechte und Böse getrost wegwerfen. Man braucht es nicht mehr. Ihr habt es alle bestimmt schon mal zu Hause ausgemistet. Könnt ihr euch noch an das Gefühl nach getaner Arbeit erinnern? Das ist ein gutes Gefühl. Das ist ein Gefühl der Erleichterung. Das entspannt, wenn man Ballast abwirft. Man fühlt sich danach befreit oder, sagen wir mal, zumindest befreiter. Wenn wir alles prüfen und das Gute behalten sollen, dann lohnt es sich auch, sich immer wieder vor Augen zu führen, wie viel Gutes Gott zu geben hat. Wie viel Gutes uns Gott tagtäglich zuteil werden lässt. Wir übersehen diese Dinge in der Hast des Alltags leider schnell. Es lohnt sich, sich bewusst Zeit zu nehmen, um auf die Dinge zu schauen, in und mit denen uns Gott segnet und auch Danke zu sagen. Danke, weil alles Gute von Gott auch nicht selbstverständlich ist. Danke in der Hoffnung, dass noch so viel mehr Schätze von Gott auf uns warten. Danke, weil wir mit Gott erkennen und entscheiden und unterscheiden, behalten und verwerfen dürfen. Das ist ja auch was Gutes, dieses Aufräumen. Danke, weil Gott die Kraft und die Macht und die Fähigkeit hat, unserem Leben dadurch eine neue Richtung zu geben. Trial and error, versuchen, Fehler machen, weitergehen. Das hört sich alles ganz romantisch an. Alles so irgendwie easy cheesy, es geht uns eh leicht von der Hand. Nicht all unser Prüfen und nicht alle unsere Entscheidungen werden immer super toll sein. Wir werden bei ganz vielen Entscheidungen in unserem Leben am Ende dastehen und uns denken, pff, ja, hätte man sich vielleicht noch mal ein bisschen mehr Zeit nehmen können. Aber das, was so viel Ruhe, was so viel Sicherheit gibt, ist das, dass wir auch in unserem Scheitern mit Gott nicht alleine sind. Im Psalm 103, Vers 2 heißt es, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss all das Gute nicht, das er für dich tut. Meine Seele, lobe den Herrn. Es lohnt sich, das Gute zu behalten. Wenn wir das Gute behalten, dann sind wir immer ein Stück näher an Gott dran. Und in 1. Thessalonicher 5, Vers 18 nochmal, was immer auch geschieht, seid dankbar. Denn das ist Gottes Wille für euch, die ihr Christus Jesus gehört. Also es ist der Wille Gottes, dass wir dankbar sind. Es gehört oder soll in seinen Augen zu uns als Menschen dazugehören. Wir neigen ja leider dazu, uns oftmals von negativen Erfahrungen, die wir machen oder gemacht haben, prägen zu lassen. Erfahrungen, wo wir verletzt wurden. Und wir schleppen diese Erfahrungen als innere Wunden mit uns mit, durchs Leben durch. Und auch wenn wir nicht drüber sprechen, sie schmerzen trotzdem von Zeit zu Zeit. Gott kann uns beim Loslassen helfen. Gott kann Wunden heilen. Gott kann uns den Schmerz nehmen, kann den Schmerz lindern. Und Gott kann Raum schaffen. Raum für all sein Gutes, das wir entdecken dürfen. Prüft alles und behaltet das Gute. Es ist ein kurzer und unscheinbarer Vers im ersten Brief des Paulus an die Thessalonicher. Und man selbst läuft Gefahr, beim Lesen des 5. Kapitels einfach drüber zu lesen. Kurz und unscheinbar, und doch steckt so viel Weisheit in diesem Vers drin. Trotzdem steckt so viel Optimismus in diesem Vers drin. Es ist ein Vers, der uns nicht überfordern will. Der uns nicht sagen will, alle 35.000 Entscheidungen jeden Tag sind zu prüfen. Er sagt uns, nimm da bewusst Zeit. Du hast es in der Hand und Gott ist bei dir. Der hilft dir ja dabei, diese Dinge zu prüfen. Es ist ein wichtiger Auftrag. Es ist eine wichtige Aufgabe für uns allen. Und wir werden dadurch zu mündigen Christen und Christinnen, Nachfolgern und Nachfolgerinnen, wie man es auch immer nennen mag. Gott überträgt uns dadurch Verantwortung. Er vertraut uns. Und mit seiner Hilfe werden wir zu Erkennenden, zu Entscheidenden, zu Unterscheidenden, zu Behaltenden und auch zu Verwerfenden. Ganz zufällig habe ich gestern so beim Durchscrollen von Instagram ein Gebet gefunden, das irgendwie wie die Faust aufs Auge passt. Und wenn du Hilfe brauchst bei der Umsetzung der diesjährigen Jahreslosung, dann bete einfach diese folgenden Worte. Sie sind so einfach und doch so aussagekräftig, finde ich. Lieber Gott, wenn wir das über das Jahr stellen, korrigiere mich, leite mich und behüte mich. Und jeder dieser verschiedenen Teile ist auch mit einer Bibelstelle hinterlegt worden. Korrigiere mich, erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Zeige mir, wenn ich auf falschen Wegen gehe, und führe mich auf den Weg zum ewigen Leben. Steht im Psalm 139 in den Versen 23 und 24. Lieber Gott, leite mich. Vertraue von ganzem Herzen auf den Herrn und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Denke an ihn, was immer du tust, dann wird er dir den richtigen Weg zeigen. Heißt es in Sprüche 3 in den Versen 5 und 6. Und beschütze mich, der Herr behütet dich vor allem Unheil und bewahrt dein Leben. Der Herr behütet dich, wenn du kommst und wenn du wieder gehst, von nun an bis in Ewigkeit. Steht im Psalm 121 in den Versen 7 und 8. Ich wünsche uns allen ein gesegnetes Jahr 2025. Und ich wünsche uns auch Gottes, nicht Gutes, sondern Gottes Gelingen beim Umsetzen dieser Jahreslosung. Amen. Wir dürfen jetzt noch das Abendmahl miteinander feiern. Und auch im Abendmahl finden wir so viel Gutes von Gott, das uns, dir und mir ganz persönlich gilt. Wir sind geliebte Gotteskinder und wir dürfen ganz nah am Vaterherz sein. Auch das, so eine große Ehre, so was Großartiges. Wir dürfen Beziehung mit Gott führen, wir dürfen Beziehung zu Gott führen. Gott, dem König aller Könige, unserem himmlischen Vater. Jesu Tod und Auferstehung, daran denken wir auch im Abendmahl, gelten dir und mir. Unsere Sünden sind uns genommen, reingewaschen durch das Blut Jesu. Mit ihm zu neuem Leben auferstanden, befreit, geheilt, geliebt. Neues Leben durch Jesus, neues Leben mit Jesus. Und im Abendmahl dürfen wir uns daran erinnern, wie viel Gutes uns Gott schon hier auf der Erde gibt. Ich werde jetzt noch den Text aus Lukas 22 lesen, danach für Brot und Traubensaft beten. Ich denke, wir singen dann noch ein Lied danach. Okay, und ihr dürft dann einfach nach vorne kommen und euch Brot und Traubensaft von Markus holen. Als es soweit war, nahmen Jesus und die Jünger miteinander am Tisch Platz. Jesus sagte: Ich habe mich sehr danach gesehnt, dieses Passamahl mit euch zu feiern, bevor mein Leiden beginnt. Denn ich sage euch jetzt, ich werde es nicht wieder essen, bis es sich im Reich Gottes erfüllt. Dann nahm er einen Becher mit Wein und nachdem er Gott dafür gedankt hatte, sagte er: Nehmt ihn und teilt ihn unter euch. Denn ich werde keinen Wein mehr trinken, bis das Reich Gottes gekommen ist. Dann nahm er ein Brot. Und nachdem er Gott dafür gedankt hatte, brach er es in Stücke und reichte es den Jüngern mit den Worten: Dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Tut das zur Erinnerung an mich. Nach dem Essen nahm er einen weiteren Becher mit Wein und sagte: Dieser Wein ist das Zeichen des neuen Bundes. Ein Bund, der mit dem Blut besiegelt wird, das ich für euch vergießen werde. Herr, ich danke dir, dass wir miteinander als Gemeinde in ein neues Jahr starten dürfen. Danke, dass du uns eine neue Jahreslosung schenkst. Eins deiner Wörter aus vielen Wörtern, das uns dieses Jahr über begleiten soll. Und ich danke dir, Herr, dass du selbst das Gute bist, dass du selbst das Schöne bist und dass du willst, dass auch wir Anteil an diesem Guten haben. Und ich bete für uns alle, Herr, für alle Menschen, dass du uns dabei hilfst, die Dinge zu erkennen, dass du uns dabei hilfst, das Gute zu erkennen. Schenk du uns da das richtige Herz dafür, den richtigen Blick, den richtigen Fokus auf diese Dinge. Hilf uns dabei, ja, uns auch von Dingen, die uns begleiten, die uns vielleicht irgendwie belasten, auch abzulassen. Schaff du Raum in uns für Veränderung, für Fortschritt. Ja, mach du diesen Lernprozess mit uns gemeinsam durch. Und ja, tröste uns, wenn wir irgendwo fallen, wenn wir scheitern, wenn wir nimmer weiter wissen. Schenk uns deine tröstende Hand, deine tröstende Schulter, Herr. Danke, dass wir jetzt das Abendmahl miteinander feiern dürfen, dass wir dran denken dürfen, was am Kreuz passiert ist und was es für Folgen für uns hat, für diese Welt, für uns Menschen, für deine Nachfolger und Nachfolgerinnen. Und ich bete um deinen Segen, Herr, für Brot und für Traubensaft. Danke, dass wir das Brot als Zeichen nehmen dürfen für deinen gebrochenen Leib. Danke, dass wir den Traubensaft nehmen dürfen als Zeichen deines Blutes. Und danke, dass wir ja, dadurch immer wieder erinnert werden, wie großartig, wie wunderbar du bist, wie groß und wunderbar deine Liebe zu uns Menschen ist, Herr. Danke, dass wir dadurch auch erinnert werden, dass das alles nicht selbstverständlich ist, sondern ein ganz, ganz großes Geschenk, das wir annehmen dürfen. Ich lobe dich und ich preise dich, Herr, und ich gebe dir die Ehre. Amen.